Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra Hurra Podcasts. Und heute habe ich das große Glück, Robert Eisold zu Gast zu haben. Bevor wir aber auf Robert gehen, nochmal kurz zur Info. Was ist das für ein Podcast? Wer bin ich? Mein Name ist Christian Zöllner. Ich lehre an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Das ist der Podcast der Hochschule, der sich vor allen Dingen mit Fragen der Designausbildung, aber dann eben darüber hinaus auch mit generellen Fragen des Arbeitens, des Lernens, des Wirkens mit, von, durch Design beschäftigt. Und jetzt sage ich erstmal Hallo Robert.
Hallo.
Oh, das ist aber
Hallo.
Die Barry White-Stimme, die du angemacht hast.
Ja, bei uns ist gerade die Heizung ausgefallen, insofern ist es ein bisschen kühl, deswegen haben wir alle eine leicht belegte Stimme.
Ja, genau, das heißt, wir sind sozusagen zueinander zugeschaltet. Wir hatten aber schon ein Vorgespräch bei uns an der Hochschule in Halle. Das war so ein angenehmes Plaudergespräch, was wir da hatten, dass wir festgestellt haben, wir können es nicht releasen und machen das jetzt einfach nochmal. Also das war ja total gut, weil so ein Vorgespräch macht Sinn und hilft, so ein bisschen scharf in die Themen reinzugehen, über die wir eigentlich sprechen wollen. Mhm. Und Robert, du bist Business Coach, du bist selbstständiger Kreativdirektor, du hast Workshops, Konferenzen, Festivalformate, Partizipationsformate gemacht, du warst ich sage jetzt mal Ambassador für Kultur und Kreativwirtschaft, weil du Vorstand von Create Berlin warst? Was war's?
Nee, so weit wollen wir nicht gehen. Ich war ehrenamtliches Vorstandsmitglied. Okay, also wir waren sozusagen in einer recht große Gruppe aus unterschiedlichen Bereichen.
Mhm, genau, und du kommst aus, ich sag mal, im weitesten Feld kommst du aus dem Mediengeschäft, oder?
Irgendwas mit Medien.
Irgendwas
ja,
mit Medien.
Genau. Irgendwas mit Medien. Das heißt, die erste Station war das Fernsehen, das lineare Fernsehen, ja.
Ja, genau. Da habe ich beim letzten Mal, bin ich sehr drauf eingestiegen, weil ich so ein mega, weil das so eine verrückte Welt ist. Und da haben wir uns, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang festgequatscht am Fernsehen und sind überhaupt gar nicht zu den eigentlichen Themen gekommen. Deswegen lassen
das ist nochmal ein eigener Podcast, glaube ich.
Genau. Und jetzt beschäftigst du dich mit Age Diversity. Let's go straight in. Age Diversity ist dein Thema und vielleicht kannst du mal erzählen, warum Age Diversity richtig und wichtig ist. Und dann können wir vielleicht im Laufe des Gesprächs auch nochmal darauf kommen, warum es für dich wichtig ist. Aber vielleicht erstmal, warum Age Diversity und warum in den Creative Industries?
Ja, also Ausschlaggeber ist ja im Endeffekt so ein bisschen der demografische Wandel, der uns ja jetzt schon seit Jahren begegnet und verfolgt. Und der, man kann ja kaum eine Zeitung aufschlagen, wo es nicht um das Thema geht. Mhm. Das heißt, im Klartext, die Gesellschaft wird älter, wir werden alle älter, das heißt, wir haben die Möglichkeit, älter zu werden, gesünder zu leben. Und das rüttelt natürlich so ein bisschen am System. Dann haben wir die Situation, dass die sogenannten Babyboomer, dazu gehöre ich nun mal auch, das sind ungefähr so 12,5 Millionen, in denen augenblicklich und in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen, nicht alle, viele werden noch weiterarbeiten, aber sozusagen so ein bisschen den Arbeitsmarkt verlassen. Das führt wiederum zu dem Mangel an Arbeitskräften, das merken sozusagen die Unternehmen schon. Das heißt, wir haben dort eine Situation, dass sozusagen dass wir stark herausgefordert werden. Die Gesellschaft wird stark herausgefordert. Wir merken das jetzt auch im politischen Kontext sozusagen, dass die jüngeren Menschen sagen, okay, die Älteren sind einfach mehr. Das heißt, wer beantwortet die Antworten der Zukunft? Wer stellt die richtigen Fragen? Wer arbeitet mit an den Lösungen? Und das, um es ein bisschen zu verkürzen, führt mich dazu, sagt, okay, wie können wir eigentlich die richtigen Lösungen finden für das, was im Augenblick passiert? Und wenn man sich umguckt, passiert auf diesem Planeten gerade eine ganze Menge. Wie kann man das am besten lösen, insofern, wenn man alle Generationen an einen Tisch kriegt? Das ist jetzt gar nicht so revolutionär gedacht und alle würden sagen, ja, ja, klar, logisch. Mhm. Aber die Herausforderung, die wir gerade haben, also sozusagen die Herausforderung, die uns durch diesen demografischen Wandel einfach nochmal unter Druck setzt, bin ich der Meinung, dass das die Chance ist, um aus der Not heraus und aus der Signalwirkung heraus was zu ändern und sozusagen in eine Gesellschaft zu geraten, wo wir halt eben nicht mehr zwischen Altersgrenzen Grenzen ziehen, sondern eigentlich in eine neue Form kommen, die sich nicht mehr auf Geburtsjahr, Alter, sondern sich im Endeffekt darauf bezieht, wer bist du, was willst du, was kannst du, wo willst du hin, was ist deine Energie? Mhm. Und diese Überzeugung, die ich in mir spüre, weil ich in meiner Familie, so wie ich groß geworden bin, hat Alter nie eine Rolle gespielt. Das war immer ein recht diverser, bunter, in den verschiedenen Altersstufen angesammelter Menschenberg, der sozusagen zusammenkam, feierte, verreiste und sonst was. Also da spielt das keine Rolle. Aber vor dem Hintergrund, das, was gerade sozusagen, was ich sehe und an mich herangetragen wird, ist halt eben, dass diese, dass man sich sozusagen manchmal auch angetrieben durch Medien, dass man sich sozusagen so gegenseitig so ein bisschen beäugt, mhm, ne? Dass man so Generationen, das gibt so.
Ja, es gibt und diesen Generationskonflikt, von dem eigentlich gesprochen wird. Ne? Es gibt diese Gen Z, dann gibt es die, also genau, ich glaube, mit Verlaub, die Alterskohorte, die man als die Boomer bezeichnet, die Babyboomer, die die Augen ganz schief und naja, was heißt, hier merken wir schon wieder, dass wir da reinkommen, dass es dieses Die nicht gibt, aber in einer öffentlichen Diskussion, in einem Bild, was wir sehen, weil es produziert wird, sage ich jetzt mal, gibt es, und ich höre es tatsächlich auch in den ein oder anderen Gesprächen, gibt es eine gewisse Abneigung gegenüber der Gen Z, weil die können nicht arbeiten und sowas, und in demselben Atemzug gibt es auf der anderen Seite die Babyboomer. Und ich glaube schon, das ist ja auch in unserem Vorgespräch dann relativ schnell deutlich geworden, oder mir ist es vor allen Dingen deutlich geworden. Ich bin ja da in das Vorgespräch sehr rein mit so einer Generationskonflikterfahrung, die ja eigentlich alt ist. Über die wollen wir ja drüber hinweg, sozusagen, ne? Aber wir müssen aber trotzdem erstmal anerkennen, dass diese Polarisierung erstmal gesellschaftlich schon auch da ist. So, also es gibt die jungen Leute, die in diese
Fall
Richtung reden, und ja, es gibt die Älteren, die in die andere Richtung argumentieren. Die Frage lautet, hast du in deiner Beobachtung, also du hast dich ja jetzt eine ganze Weile mit diesem Thema beschäftigt, erstmal auch grundlegend eine Analyse, wieso wir überhaupt so eine Differenz beobachten können, wenn es die überhaupt, also oder vielleicht gibt es die in dem Sinne auch nicht, aber ich würde jetzt einfach mal stark reingehen und sagen, ja, die gibt es, diese Differenz.
Naja, also ich versuche das so zu erklären, das ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert, aber das aus meinen Gesprächen heraus merke ich, dass die, um jetzt mal auf der Babyboomer-Seite, mhm, weil das ist jetzt mal sozusagen die Kohorte, aus der ich stamme, wir sind natürlich auf einer bestimmten Art und Weise immer sehr frontal und sehr stark da. Mhm. Ich deute das sozusagen, und ich erzähle das immer wieder, und ich sage, ja, wo ich war immer voll. Also man musste immer sehr viel Energie reinbringen, um sozusagen auch sichtbar zu werden. So, das ist sozusagen so eine kulturelle Geschichte. Mhm. Kindergarten war voll, Schule war voll, Spielplatz war voll, es war halt voll. Wir waren halt die meisten, ne? Also mein Baujahr 1964 waren so, was weiß ich, 1,5, 1,6 Millionen Menschen. Und wir hatten das Gefühl, das ist so eine Geschichte. Das ist keine Ausrede, aber das ist sozusagen so ein
Erklärmuster.
Ja, oder wo man einfach sagen muss, das muss man jetzt erstmal berücksichtigen. Und dann, was wir auf der anderen Seite sehen, ist natürlich, dass diese ganze Diskussion um Purpose, also sozusagen Sinnhaftigkeit, mhm, etc., sich in den letzten Jahren unwahrscheinlich stark weiterentwickelt hat. Also auch einen viel größeren Wert bekommen hat, dass Menschen viel häufiger bereit sind, auch über Persönliches mit in den Arbeitsplatz zu bringen oder, mhm, persönlicher über Krankheiten in Anführungszeichen, also da, wo sich Menschen unwohl fühlen. Und das ist natürlich erstmal so eine kulturelle. Da ist jetzt so statisch, ne? Wir haben da früher auch durchgearbeitet und sowas, ne? So alter Agentur-Talk, mhm, ne? Wir haben doch, da war jetzt, und dann haben wir 48 Stunden am Stück gearbeitet. Und jetzt platt auf der anderen Seite sagt man, Moment mal, ich habe auch noch ein Privatleben.
Aber was hat das mit der Menge der Leute zu tun?
Nein, das ist einfach nur von der Art und Weise, wie ich damals groß geworden bin. Das heißt, also wenn ich in den Raum komme, sozusagen, dann ist man ist gewohnt, sich zu Präsenten. Ne? So, mhm. Und ich merke das natürlich auch in der gleichaltrigen Kohorte, dass sozusagen Leute immer sehr stark vorne sind, also sehr stark, bühnenstark sind, mikrostark. Mhm. Das meinte ich damit.
Ja.
Das überfährt natürlich andere Menschen. Das ist aber gar nicht so gewollt, sondern das ist der kulturelle Geschichte. Dann haben wir das sozusagen, dass sich die Dinge verändert haben. Ich habe aber das Gefühl, dass das gar nicht an der Alterskohorte ist, nur dass sie sich sozusagen in bestimmten Altersstufen etwas deutlicher zeigt. Aber wenn ich das sozusagen, diese Purpose-Diskussion, und da muss man ja gar nicht weit gucken, ob das jetzt in Berufsnetzwerken ist oder in einzelnen Gesprächen, hat sich generell eine Menge getan. Nur es klumpt sich natürlich unwahrscheinlich. Mhm. Und dann kann es natürlich sein, und das ist halt eben so, dass einer sagt, nee, ich arbeite jetzt nicht durch, sondern ich gehe um 16 Uhr nach Hause. So, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Und meines Erachtens, ich habe damit kein Problem. Also Problem damit, dass ich sagen würde, okay, jetzt wird sozusagen irgendeine Person eingestuft, sondern ich glaube, worauf wir gucken müssen, ist, dass wir auch so wie wir, ich meine jetzt wir, Babyboomer, wie wir gelebt haben, mit welchen Glaubenssätzen wir sozusagen groß geworden sind, was wir versucht haben zu manifestieren, dass das sozusagen eine Botschaft auch ist an uns, dass man sagen kann, ah, okay, vielleicht kann man das auch anders sehen. Und ich glaube, in diesem Reibungsprozess gerade, dass man sagt, okay, hier kommen so zwei Kulturen zusammen, nicht Kulturen, also Kulturen im Sinne von, da kommt so eine andere Wichtigkeit, kommen andere Elemente nach oben, es kommt eine andere Begrifflichkeit. Es ist ja auch viel passiert, die ganze MeToo-Debatte und auch sonst noch was alles. Wir sind viel, viel signalwirksamer geworden auf bestimmte Codes, die wir sozusagen wahrnehmen. Und da müssen wir einfach respektieren, dass sich das verändert. Und das muss sozusagen meine Kohorte auch verstehen, dass sozusagen auf der anderen Seite erstmal eine, vielleicht auch manchmal, nicht überall, Misstrauen ist, weil man sagt, naja, okay, da sind jetzt die sogenannten Alten oder noch schlimmer, die alten weißen Männer, die sozusagen auf unsere Fragen, auf unsere neuen Fragen alte Antworten geben. Also ist es sozusagen, wenn wir wieder auf Age Diversity kommen, dass man sagt, hier geht's nicht darum, dass der eine dem anderen sagt, wo der Hase läuft, sondern sozusagen, dass man sagt, okay, wir müssen unsere Kultur aufeinander abstimmen, weil man kann im Endeffekt voneinander eine Menge lernen. Also jeder kann was Gutes mit einbringen. Wenn ich sozusagen, und ich übertreibe dann immer auch in bestimmten Kommunikations, wo ich sagen würde, Gen Z, Daumen hoch, finde ich prima. Weil ich halte doch nicht hoch, wieso muss ich den hochhalten? Also bei aller Liebe zur Arbeit und was wir gerne machen. Aber das ist ein Vertrag, den wir haben. Und ich finde es auch gut, wenn man es gerne macht. Aber es gibt daneben ja eben auch noch ein Leben. Und ich finde es absolut in Ordnung, dass eine Gesellschaft immer wieder auch solche Regeln hinterfragt. Und meines Erachtens ist das der Punkt, wo Leute zusammenkommen müssen, wie sie das ja auch tun, dass man das aber noch stärker instrumentalisiert, um im Endeffekt zu sagen, okay, was kann weg, was bleibt? Was nehmen wir vom Neuen, was bleibt vom Alten, was schmeißen wir weg? Und ich merke natürlich manchmal auch, oder nehme wahr, manchmal auch angeschoben durch diese Headlines, ja, Clickbait-mäßig Headlines, wo die Gen Z durch den Kakao gezogen wird oder die Babyboomer. Es ist halt unwahrscheinlich einfach, in diesen Stereotypen Schubladenmodellen, ja, in diesem Kuchendiagramm halt eben zu arbeiten. Und meines Erachtens braucht es viele Navigatoren und Menschen, die sozusagen das versuchen zu durchkreuzen, um zu sagen, hey, das ist doch gar nicht so. Und wenn da eine Ungereimtheit ist, dann ist das ja erstmal nur mal ein Impuls. Und vielleicht ist es auch nur ein Gefühl. Und vielleicht ist es auch erstmal nur eine lose Wahrnehmung. Aber klären kann man das nur, wenn man zusammensitzt. Und wenn, wie gesagt, und es geht ja gar nicht darum, diese Situation zwischen den Generationen zu klären, sondern ich glaube, es geht darum, einen Schritt weiter, dass wir das, was auf uns zukommt, nur klären können, wenn wir das eben gemeinsam machen. Weil, ja,
okay, aus verschiedensten aber Gründen. Also, dann sagen wir mal so, dass, oder wir halt versuchen mal irgendwie so den Punkt zu finden, dass Age Diversity keine Ob-Frage ist, weil die müssen wir irgendwie finden, weil wir sehr kompetente Menschen in einer älteren Kohorte haben, die sind ja Knowledge Containers sozusagen, die wissen ja mega viel und die haben super viel Erfahrung, die jüngere Menschen nicht haben. Ne, das ist aber auch eine, im selben Maß, wie es ein Vorteil ist, es ist aber auch eine Bürde, weil bestimmte andere Blickwinkel durch diese geschriebenen Erfahrungen vielleicht schwieriger einzunehmen sind. Und im selben Maß, also eigentlich genau auf der anderen Seite des Spiegels, steht eine junge Kohorte, die voll Bock und irgendwie sowas hat, aber bestimmte vielleicht strategisch-taktische Erfahrungen noch nicht durchlebt hat und auf die solide aufbauen kann. Deswegen alt und jung und alles dazwischen und außerhalb sollten eigentlich in Teams zusammenarbeiten, weil das hat auch ein Podcast-Gast hier mal gesagt, heterogene Systeme sind gesunde Systeme, alles was vielfältig und durcheinander und irgendwie verschieden ist, das gewinnt am Ende mehr als diese homogenen Systeme. Die Frage lautet, und vielleicht auch nochmal vor allen Dingen bezüglich auf Creative Industries, also das aus dem Bereich, aus dem du kommst, das Design, aus dem ich komme, welche, noch nicht mal die Vorteile, sondern wie kann sowas gelingen? Ne? Also wie können wir jetzt eigentlich uns ein Age-Diversity-Programm stricken, wenn wir anerkennen, okay, in dem Designstudio, in dem ich arbeite, sind alle, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die älteste Person bin, aber irgendwie sowas. Und dann haben wir die Leute, ne, gerade mit einem gesprochen, der heute Geburtstag hat, ist 29 geworden, ich bin 42 und 43, also es ist so ein, ne, die werden auch immer jünger, aber sowas. So, und jetzt, aber ich bin die Älteste. Was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden mit 59, 63 reinhole, ne? Wie kann man sowas gerade in diesen Design-Sachen strukturieren, aufsetzen, moderieren? Was sind das für Aufgaben? Wie kriegt man das hin? Deiner Meinung nach. Also du hast dich ja, oder andersrum, wie könnte vielleicht das, grundsätzlich die Frage, die ich gerne diskutieren will, und dann natürlich, wieso glaubst du das zu wissen? Also da nochmal so ein bisschen Research-Frage, wieso, was hast du dich beschäftigt? Wie kommst du eigentlich zu den Antworten, die du jetzt gleich gibst?
Also ich glaube, es fängt ja erstmal bei einem selbst an, und ich glaube, dass jeder mal so seine eigenen Glaubenssätze überarbeiten muss, dass man sagt, okay, wo bin ich eigentlich so reflexhaft unterwegs? Mhm. Ja, ob das jetzt in der Sprache ist, du siehst ja gut aus für dein Alter, oder auch andere Geschichten, die sozusagen sich so einfließen lassen in das Ding, die aber trotzdem dann irgendwie beleidigend irgendwo oder sozusagen, wo man sagt, was soll das denn?
Sensibilität also, ist ein Thema.
Ja, Bewusstsein, Sensibilität und im Endeffekt sagen, okay, wenn wir über Muster reden oder über Reflexe reden, müssen wir von allen Seiten sozusagen erstmal dran. Das ist Nummer eins, also erstmal bei Sicht bleiben. Was ich interessant finde ist, und dieses Modell verfolge ich sehr stark, ich habe, da hatte ich dir auch schon mal was zu gesagt, ich hatte vor circa 13 Jahren, bin ich über einen längeren Artikel gestoßen, da ging es um das Thema Generation Flux. Und das Thema der Generation Flux fand ich insofern ganz interessant, weil es sozusagen darum ging, Menschen aus den unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten und aus unterschiedlichen Altersstufen zusammenzubringen, die sich aber selber zusammenbringen. Und da ging es halt eben nicht darum, darüber nachzudenken, wie alt ist jemand, sondern wo will der hin? Und diesen Grundgedanken, also diesen Zielaspekt, diesen Zielaspekt, mal einfach gesagt, ich möchte auf die andere Uferseite und ich suche Menschen, die mit mir rudern oder Menschen, die Ahnung vom Meer haben oder von Flüssen oder von Fischen oder von Holzbauten und sowas alles. Dann komme ich im Endeffekt so ein bisschen darum, okay, was müssten die Leute mitbringen? Und dann, da ist dann der große gemeinsame Nenner, wollen die alle gemeinsam wirklich auch aufs andere Ufer sozusagen. Das heißt, es ist eine Energiefrage. Und die Energiefrage ist für mich ganz interessant, dass die Leute sagen, okay, wenn ich ein bestimmtes Vorhaben mir auf die Agenda schreibe, dann würde ich mir immer wünschen, dass ich unwahrscheinlich viele Mitspieler da im Boot habe, im wahrsten Sinne des Wortes, die das aus verschiedenen Perspektiven auch beurteilen können, also mit ihrem Wissen abgleichen und Dinge dazugeben können, um dieses Thema oder diese Aufgabe möglichst aus den unterschiedlichen Perspektiven komplett zu machen. Und da kann es ohne weiteres sein, dass aufgrund kultureller Geschichten, aufgrund einem Jahrgang, in dem man nun mal groß geworden ist, wo man ganz anders konditioniert wurde, dass einem bestimmte Dinge durch die Lappen gehen. Also weil man sagt, okay, das habe ich gar nicht auf meiner Agenda, dass es gar nicht so reflexmäßig ist, aber dass jemand anders sozusagen als positives Störelement mit reinkommt und sagt, du, wir müssen aber auch das oder da kann man doch nicht hier und da müsste man doch in dieses. Und wenn das sozusagen in einer gleichwertigen Situation an einem Tisch, an einem Boot, in welcher Gruppe, in einer Agentur funktioniert, habe ich das Gefühl, dass es erstmal sozusagen im Innenverhältnis unwahrscheinlich bereichernd ist, weil divers, und auf der anderen Seite auch gut abbildbar draußen, weil es sozusagen das widerspiegelt, was die Gesellschaft eigentlich auch schon ist, nämlich eigentlich ein ziemlich großer, diverser Haufen.
Ja, und dieser große, also jetzt, ich bin ja auf deiner Seite, ich gehe aber jetzt mal kurz so Devil's Advocate. Das verlangt unglaublich viel Kommunikation. Kommunikation ist nicht immer effizient. Das heißt, das kostet uns halt einfach richtig, richtig viel Zeit. Ich merke, wenn ich dir zuhöre, diese Zielaushandlung, diese verschiedenen Kulturen miteinander alignen, so kriegen wir, wir wollen da alle rüber und der eine steht da und sagt, wir müssen das aber handwerklich alles richtig machen und die anderen sagen, naja, wir wollen ja bloß bis darüber, muss das jetzt alles handwerklich so richtig, also so, du kennst diesen Vorwurf, ständig dieses Gelaber, Pferdschwern jetzt hier, wir müssen doch darüber, ne? Können wir mal aufhören, so, also kennst du diese Situation, das heißt, ist es nicht eigentlich in dieser Age Diversity, nicht Diskussion, sagen wir mal, wir haben wirklich diese Mission Age Diversity, Kommunikation und den Raum dafür schaffen und das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wenn wir das Ziel haben, alle am Tisch zu haben, wir vor allen Dingen erstmal Zeit und damit Geld in Kommunikation investieren müssen.
Also ich glaube, dass das Thema ja, bestimmte Themen, das merken wir ja auf diesem Planeten immer, kommen ja so ein bisschen wellenartig. Ne? Mhm. Das ist jetzt sozusagen, kommen wellenartig rüber. Das heißt, dieses Thema demografischer Wandel, diese Auseinandersetzung, die nimmt zu. Und ich merke auch in meinen Präsentationen, dass in jeder Alterskohorte sozusagen nochmal was ganz anderes angestoßen wird. Mhm. Und natürlich brauchen wir Kommunikation. Ob das jetzt, ich würde das jetzt nicht Kampagnen nennen, aber ich glaube, dass sozusagen im Augenblick sich ein Verständnis entwickelt, dadurch, dass Menschen halt eben stärker und intensiver über das Thema reden. Mhm. Und dass es natürlich weiterhin mehr intensivere Moderation auch braucht. Mhm. Die Frage auf der gegenüberliegenden Seite, und ich meine jetzt nicht vom Fluss, sondern sozusagen, wenn man das nicht macht, auch das muss man sich natürlich mal bebildern. Mhm. Was ist das, wenn wir das nicht tun? Das heißt, wenn in dieser ziemlich zerrissenen Welt, in die wir leben, müssen wir, egal wie lange es dauert, eigentlich sehr intensiv daran arbeiten, dass diese Risse nicht größer werden, im Gegenteil sogar kleiner werden. Und deswegen gehe ich ein bisschen systemischer auch an das Thema dran und sage ganz einfach, naja, wo kommen denn diese Vorurteile eigentlich her? Ja, dann sind wir im Bildungswesen, dann sind wir in der Grundschule etc. Ich habe gerade ein Video gesehen, sorry, dass ich abschweife, aber das ist sozusagen für mich die Herangehensweise, wo man sagt, okay, Ursachenforschung, wo kommt es denn eigentlich her? Mhm. Das war ein altes Video in einer japanischen Schule, da saßen so Schulkinder und einer spielte den Busfahrer und die Kinder saßen so und spielten, dass sie halt eben auf ihren Plätzen sitzen. Und dann kam ein Kind, die waren alle so um die 4, 5 oder sowas alles und spielte ein Senior. Mhm. Kam im Stock rein und sozusagen und dann stand ein Kind auf und dann wurde jetzt, also die haben sozusagen aus dem Spielen heraus, jetzt geht's nicht nur um das Seniorenspiel, aber ich hab das Gefühl, wenn wir dieses durchbrechen wollen, brauchen wir ähnlich wie bei den anderen Diversitätsthemen. Ein ganz wichtiger Punkt, weil da passiert eine ganze Menge. Gut, es wird in Amerika gerade ziemlich über den Haufen geworfen. Ein Grund mehr aber nochmal darüber nachzudenken und was es der Gesellschaft und den Unternehmen in beiden Sinnen auch bringt. Das heißt, was wäre die andere Seite? Die andere Seite ist, dass wir mehr Missverständnisse haben zwischen den Generationen, also mehr Vorwürfe auch und Vorurteile. Und es gibt Studien dazu und es gibt viele Untersuchungen dazu, die halt eben das Thema der Diversität, und das hat nicht natürlich nur mit dem Alter zu tun, das ist nun mal ein Thema, wo ich plausibel argumentieren kann. Und was ich auch gewählt habe, das hört sich jetzt lustig an, aber das meine ich wirklich ernst, weil es 100% Zielgruppe hat, weil meines Erachtens dort sozusagen jeder sofort mitreden kann, weil jeder hat irgendwie einen Bezug zu Alter. Also insofern glaube ich, dass wenn wir das nicht tun oder dass wir bevor wir das tun, uns auch mal überlegen, okay, was wäre die Alternative? Dass diese zwischen Jung und Alt, diese Auseinandersetzung, dass die eigentlich so alt ist wie die Menschheit, das beweist eine Webseite, auf der ich letztens war. Da war das erste sozusagen eine Keilschrift der Sumerer, zigtausende Jahre alt.
Die immer so lumpig
und rumlaufen, im Endeffekt. Leute. Und das liest sich so wie so ein Vorwurf von heute. Also es ging sozusagen in dieselbe Richtung. Und ich habe das Gefühl, dass sozusagen in so zerrissenen, recht angespannten Situationen es einfach nur möglich ist, wie gesagt, mit welchen Formaten auch immer, die unterschiedlichsten Kohorten an einen Tisch zu kriegen. Und wir müssen natürlich auch verstehen, dass wir nicht sagen, auf der einen Seite, ne, dieses recht Plakative, da ist das Alte, die haben die Probleme eingebrockt und da kommt das Junge und die machen alles neu und frisch und neu. Und das stimmt natürlich nicht, wenn man sich auch jetzt die Wahlen anguckt, wenn man sich sieht, wer was wählt etc. Und dann müssen wir einfach verstehen, dass wenn wir Allianzen schmieden wollen, und es geht um Allianzen, das sind Allianzen, die wir schmieden wollen, und das ist natürlich anstrengend, ja, klar, logisch. Protektionismus, ne, ich kann auch sagen, der Robert ist eine Insel und das reicht und dann kommen nur Gleichaltrige rein und die anderen möchte ich gar nicht sehen.
Na,
du bist so, die damit mache ich Insel, natürlich ein bestimmtes Fass auf und sage ganz einfach, okay, damit schließe ich ja sozusagen Leute aus. Und meine Überzeugung, und die mag auf meiner, ist ja nicht in Stein gehauen, aber das ist sozusagen meine persönliche Überzeugung, wie ich bisher sozusagen kreative Arbeit und Entwicklungen und auch Auseinandersetzung wahrgenommen habe. Wenn man das macht, kommt man zu besseren Ergebnissen. Und dazu gibt es auch viele, kann ich nachreichen, Untersuchungen dazu.
Ja, aber das ist genau das, was mich interessiert. Also du hast deine persönliche Überzeugung, die auch aus deiner eigenen Biografie herausrührt, dass du ja eben jetzt auch in genau dieses, ja, du hast gesagt, 64 geboren, wir nehmen auf, früher 25, also bist du quasi knapp 60 gerade irgendwie.
Ich bin genau 60.
Und jetzt ist aber der Punkt der, dass du dich ja aber, du hattest das mal gesagt, ne, dir ne, eben genau zu diesem 60. Geburtstag so eine Expedition genau in dieses Feld gewünscht hast. Und du sprichst ja eben nicht nur aus deiner eigenen persönlichen Warte heraus, sondern du hast dir auch Sachen angeschaut. Kannst du kurz was über diese Expedition in dieses Feld erzählen?
Genau, das ist ja, ich komme ja nicht einfach aus dem Busch gesprungen und erzähle darüber, sondern wie du genau richtig sagst. Also ich hole kurz aus. Ja, ich hatte ein großes Projekt, das ist sozusagen in die Brüche gegangen. Das hat mich so ein bisschen gerissen, weil ich dachte, okay, da geht's jetzt lang. Und wenn dann sich sozusagen was ändert, dann hält man erstmal inne und sagt ganz einfach, okay, was mache ich denn jetzt? Dann wurde ich 59 Jahre alt und dachte, ups, nächstes Jahr ist ja schon 60. Und dann habe ich mich mal sozusagen im Spiegel angeschaut und habe gedacht, okay, was macht das eigentlich mit dir? Also was ist hier eigentlich los? Ne? Was ist das? Und ich habe gesagt, naja, eigentlich, ich hab da kein Alter. Ne? Ich komme nicht mit den dummen 30 ist das neue 60 und 60 ist das neue 20. Das meinte ich damit gar nicht, sondern so what? Habe aber auch gemerkt, dass das natürlich aus meiner Perspektive so ist, aber natürlich Leute erstmal von draußen auf mich gucken. Ich trotzdem noch so ein paar so self-fulfilling prophecy, naja, ich kann mich ja jetzt nicht mehr bewerben, ne, und sowas alles. Ich werde ja schon 59. Ich merkte ganz einfach, obwohl ich das alles wegschieben wollte, das Alter machte irgendetwas. Es machte etwas mit mir. Ich hatte bestimmte Glaubenssätze in mir oder vielleicht auch bestimmte Irritationen. Menschen von draußen, ne, sagen, das kannst du doch jetzt nicht mehr machen oder andere, das Ganze ist recht. Das heißt, ich merkte, da war so ein neuralgisches Feld, wo viele Leute drüber gesprochen haben und es kam, ich habe hier und da gelesen, das waren immer nur so Inseln, die ich wahrgenommen habe. Dann habe ich gesagt, Moment, immer wenn mich was Gesellschaftliches, Persönliches wirklich interessiert, dann versuche ich sozusagen so einen Spielplatz aufzumachen. Also erstmal zu sagen, okay, ich brauche so einen Rahmen, um mich im Endeffekt dem etwas klarer zu nähern. Und das war der Impuls, dass ich gesagt habe, okay, ich beginne eine Expedition. Warum Expedition? Weil ich natürlich über viele Areale gehe, die sind jetzt erstmal so unbetreten für mich. Mhm. Vielleicht war da schon mal jemand hoffentlich. Aber ich halt eben noch nicht. Das heißt, ich stapfe so ein bisschen auch durch den weißen Schnee und spreche mit sehr vielen Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven. Ob das Menschen sind, die sich um das Thema Purpose wie Positive Thinking oder halt eben mehr aus dem unternehmerischen Bereich oder halt mehr auch, was macht das Gehirn mit einem etc. Bewege mich auf die unterschiedlichsten ExpertInnen zu und spreche mit denen. Und darüber lese ich viel und sonst noch was alles. Das heißt, ich manche mich sozusagen so rein ins Thema. Geht zur Veranstaltung, redet mit unwahrscheinlich vielen Leuten dazu. Und das habe ich dann sozusagen versucht das habe ich dann sozusagen in eine Expedition gegossen, in ein Projekt. Das Projekt heißt Age Bombs. Und die Idee anfänglich, die jetzt immer noch trägt, aber anfänglich war sozusagen, okay, was sind eigentlich diese ganzen Bömmchen, die einem so in diesen verschiedenen Lebensphasen erinnern? Ne? Erinnert einen so ein bisschen an so ein Videospiel. So Donkey Kong-mäßig, ne? So, ich gehe so von Level zu Level und da sind so die Bömmchen. Ein paar sind sehr explosiv, ein paar kann ich entschärfen, ein paar sollte ich ausweichen, etc. Es sagt, okay, was ist denn da eigentlich? Also die Aufgabe, sich halt erstmal auch bewusst zu werden, was ist das, wie geht das, wie machen das andere, was heißt das, was ist wiederkehrend, was sind sozusagen Wiederholungen, was ist man selber sozusagen durch seine eigenen Glaubenssätze, nicht schuld, aber was verstärkt man, was ist die Gesellschaft, wo sind die Vorurteile und so weiter. Und das ist sozusagen ein Punkt gewesen und daraus sozusagen wurde es immer streamgelineter, dass ich gesagt habe, okay, es gibt ja nicht nur, ich habe da ja nicht nur einen persönlichen Grund, sondern es passiert was in der Gesellschaft und das war nun mal dieser demografische Wandel und das habe ich zusammengeführt und habe gesagt, okay, ich verstehe mich sozusagen, ich habe mir da einen Titel gesucht und habe gesagt, okay, was spiegelt eigentlich das wider und nannte das Age Diversity Activist, ganz einfach auch basierend auf dem, was wir da eben besprochen haben, dass ich mich halt eben nicht nur in der Kreativindustrie, sondern darübergehend hinaus, mich intensiv mit anderen Menschen darüber austauschen will, beziehungsweise auch Menschen unterrichten möchte, also sozusagen Impulse setzen, dabei helfen, ob das jetzt nun individuelle Personen, also Menschen sind, Einzelne oder Organisationen, denen man im Endeffekt mit den richtigen Impulsen und mit den richtigen Tools dabei hilft, sozusagen auf dieses Thema alternde Gesellschaft auch ältere Mitarbeiter beziehungsweise generationsübergreifendes Arbeiten halt eben einzugehen. Das heißt, ich habe mir Arbeit geschenkt zum 59. und seitdem bin ich sozusagen in diesem Thema unterwegs. Das gleicht sich so ein bisschen an den Themen, die ich davor sozusagen unterschiedlich auch immer gewälzt habe, um im Endeffekt zu sagen, okay, ich möchte daraus für mich erstmal sozusagen also eine innere Bewegung schaffen und merke aber jetzt, je länger ich diese verschiedenen Wege gehe auf meiner Expedition, dass da draußen ein unwahrscheinlich großes Bedürfnis ist und auch schon sehr viele Leute unterwegs sind. Mhm. Also sozusagen, also so wird die einzelne Wanderung zur Wandergruppe, ja, in sich verändernden Zusammensetzungen. Und das macht unwahrscheinlich Spaß, aber eben nicht, das ist mir immer ganz wichtig, es treffen sich Alte und reden über früher, ich sage das immer so ganz spaßeshalber dazu, sondern das sind Menschen, die jetzt nicht in der Bewahrensenergie unterliegen, sondern einfach sagen, okay, change is constantly, also sozusagen wir wissen und zum Glück ändert sich was. Warum? Hält die Birne frisch? Ja, und man muss auch nochmal seine Perspektive ändern, also sozusagen. Und natürlich gibt es Menschen, die in ihren Glaubenssätzen verhaftet sind und die sorgen natürlich auch dafür, dass es viele Vorurteile auch geben kann. Ja, ob das jetzt im Politischen ist, im Systemischen ist, in seiner Umgebung ist, der eine hat die Tante, den Onkel oder sonst noch irgendetwas, wo das halt in der Form, dieser Erneuerungsprinzip, sich selbst zu erneuern, sich selbst weiterzubilden und sozusagen nicht gegeben ist. Aber da passiert eine ganze Menge, auch durch diesen ganzen Apparat von Longevity, da wo jetzt darüber, ne, dass wir werden alle älter und das verschiebt so viel. Also wenn man jetzt mal allein drüber nachdenkt, wir haben ja dieses klassische, du gehst zur Schule, gehst arbeiten, dann gehst Rente. So, also um das jetzt mal sozusagen so ein bisschen zu vereinfachen.
Da will ich aber die Franzosen was, weil bei denen ist es aufstehen, Metro, schlafen gehen. Also dieses, gibt es
ja genau.
Im Mikro
irgendwie. Gibt's. And again. Und jetzt, wenn jetzt die ganzen Wissenschaftler ExpertInnen und ExpertInnen recht haben und sagen, na ja, okay, wir werden aber jetzt, wir haben ja die gute Chance, dass wir demnächst alle älter und auch gesünder sind, also mobiler auch noch, nicht einfach nur alt, sondern auch noch mobil und 100 Jahre alt werden, dann verändert sich ja ein komplettes System. Also ich meine, mit müssen Lebensmodelle aussehen? Wie müssen Arbeitsmodelle aussehen? Und dahinter, je tiefer man da reingeht, gibt es unwahrscheinlich interessante Modelle, wie man in Zukunft damit umgehen könnte. Ne? Also flexiblere Arbeitswege, rein in die Arbeit, raus aus der Arbeit. Und das kommt auf einmal, dieser Grundgedanke entspringt auf einmal so einer bestimmten Haltung, die, und ich mache jetzt Anführungszeichen wieder ganz doof, die Gen Z natürlich manchmal auch mitbringt. Ja, also rein und rausgehen, Freiraum und wieder reingehen. Also sozusagen, ich habe das früher immer arrhythmisches Arbeiten genannt, also wie man im Endeffekt sozusagen ganz anders mit diesen Lebensmodellen umgehen kann, viel flexibler. Und dafür brauchen wir wieder sozusagen eine Basis, ein System, das das möglich macht. Und dass das natürlich eine riesengroße Aufgabe ist, weil wir natürlich in so einem Raster leben.
Hast du da Best Cases bei deiner Expedition erlebt?
Best Cases sind meistens dort, ich rede jetzt unternehmerisch, also da, wo ich sozusagen, wo ich mit Leuten gesprochen habe oder wo ich Leute auf Symposien oder Diskussionen wahrgenommen habe, wo der sogenannte Chef oder die Chefin das sozusagen zur Chefin oder Chefsache gemacht hat. Dass man sagt, okay, das ist ein wichtiger Punkt. Weil natürlich ist bei aller flachen Hierarchie hast du natürlich immer noch irgendjemanden, der ein bisschen mehr verantwortlich ist als die anderen. Und so wie das auch früher war, ich sage immer, diese Personen haben so eine Taschenlampe. Und da, wo sie das Licht hin, da, wo sie sozusagen das Licht bündeln, da passiert auch mehr. Da gehen auch die Mitarbeiter hin, das wird sozusagen wichtiger. Und ich habe das Gefühl, dass man sich das ähnlich wie die anderen Diversitätsthemen, dass dieser, viele sprechen da immer vom Elefant im Raum, ne, Altersrassismus oder dass Menschen sich sozusagen in die Ecke gedrängt fühlen aus irgendwelchen Sachen oder nicht richtig beachtet oder man kümmert sich nicht mehr darum, scheidet ja eh aus etc. Dass man das, egal in welchem Konstrukt, sehr wahrscheinlich auch bei euch, sozusagen, dass man dafür Modelle braucht und dass man das sozusagen auf den Tisch bringen muss. Ja, dass man mit Älteren spricht und sagt, okay, was hast du denn vor? Ne, wie sieht denn eigentlich das, es gibt Leute, die wollen arbeiten, bis sie vom Sofa rutschen, vom Arbeitsstuhl rutschen. Und es gibt Leute, die sagen, oh du, lass mal gut sein. Ich habe meinen Chef in einem Trockene oder was auch immer oder ich brauche nicht so viel. Ich gehe auf meine Datsche, schönen Tag noch.
Beides valide und, Themen.
Ja, und das ist sozusagen, ich glaube, wovor man natürlich immer Angst haben muss und was natürlich wir alle nicht haben wollen, weil du eben gesagt hast, naja, wir wollen jetzt auf die andere Seite, warum sollen wir jetzt hier diskutieren? Natürlich haben wir alle Bedenken, wenn es zu komplex wird, ne? Und wenn
dass es komplex ist, ne? Also ich glaube, dieser Gedanke, dass es die Generation gibt, ist ja schon ein Vereinfachungsmechanismus. Ne? Also deswegen ist, glaube ich, das Age Diversity, also die Heterogenität in den Altersstufen, macht's erstmal komplizierter. Erstmal. Ja. Ich glaube, es kann aber, wenn man das kulturell, und das hast du ja gut beschrieben, gut managt oder formuliert oder einwebt in eine Art von Unternehmenskultur, passt das. Ich frage mich, vor allen Dingen im Bereich der Creative Industries. Aber ich manchmal das Gefühl, dass es da der Weg länger ist als bei anderen. Schaue ich mir ein mittelständisches Unternehmen an. Mal Google mittelständisches Unternehmen, Bilder. Dann sieht man meistens Männer, und dann sind die so ab 45 bis so ein bisschen älter. So.
Das kann aber auch im Algorithmus liegen. Das muss nicht unbedingt die Wirklichkeit sein.
Es geht mir nicht um die, aber es geht um so eine Art, es muss nicht die Wirklichkeit sein, das ist richtig. Dadurch, dass du ja aber die Agenturenwirklichkeit besser kennst, das ist ja sozusagen dein Home-Turf, von dem du kommst, würde ich ja, das ist eine Frage, da kannst du mir auch gerne sagen, nee, Christian ist falsch. Agenturen leben davon, also nicht Agenturen, aber sozusagen Innovations-, Kreativagenturen, auch viele Medienhäuser leben davon, frische, neue Formate, Antworten zu geben. Und die Kompetenz, diese zu geben, wird den, es sind meistens junge Leute, und schaue ich mir Unternehmen an, sind die alle, das Team ist immer relativ jung, sozusagen. Ne? In den KMUs hast du halt mal einen Meister und der ist da immer noch und der macht das bis zum Schluss und der sowas. Ne? Und dann würde ich jetzt sagen, ja, was, ich gucke mir ja die ganzen Teams an und die sind ja alle über 40 teilweise. Wo sind denn da die, also die Älteren, und wie kann das sozusagen gerade bei den Kreativleuten noch Age Diversity gemanagt werden?
Ja, ich vielleicht einfach nur, ich hatte vor einiger Zeit eine Präsentation und eine anschließende Diskussion mit so 20 Design, Kommunikationsdesign-StudentInnen. Und was ich in meiner Präsentation sozusagen, ich habe die Grundlagen des Universal Designs, also Design for All, also aus welcher Ecke man da jetzt auch drauf gucken will, und habe es im Endeffekt ein bisschen weiter definiert. Ich habe es für mich einfach so lapidar erstmal genannt, Universal Design Plus. Und dieses Plus war ganz einfach, wenn wir schon gucken, dass wir sozusagen Prozesse, Produkte, Services für die Gesellschaft im Sinne von Universal Design produzieren. Und wenn man das jetzt sozusagen diesen Ansatz vornimmt, und das war für mich das Plus, dass man sagt, okay, wie entstehen eigentlich genau diese Leistungen? Dass man einfach sagt, okay, gibt es im Endeffekt einen Impuls, der dazu führt, dass ich sagen würde, okay, wenn ich mich jetzt in irgendeiner Art und Weise vernetzen muss in einem Netzwerk, um Lösungen zu definieren, dann habe ich gesagt, dann tut euch doch mal, macht Experimente damit. Also schafft diese Räume ganz einfach und bringt unterschiedliche Generationen zusammen, um im Endeffekt solche Produkte, Services
zu produzieren. Naja, die werden, genau, aber da werden ja die, oder habe ich das oft erlebt, dann werden halt so Fokusgruppen, Peer Groups, Zielgruppendefinitionen gemacht, und dann werden eigentlich die Älteren eher als, naja, also wenn man sagt, also oder sind das halt wie so einem Zoo, da guckt man die sich genau an, wie verhalten die sich, was vermutet man, was sagen die selber, was deren Bedürfnisse und Bedarfe sind, und dann wird irgendwas gestrickt, was dann als Produkt für die passt, sozusagen, aber eben aus einer externen Sicht. Und du formulierst ja, nee, holt die mal ins Kreativteam mit rein.
Ja, also, und zwar, nimm einfach 5 Designer und guck einfach so, dass sie verschiedene Blickwinkel auf das, auf das Problem und die Lösung haben.
Ja.
Das ist einfach das Ding. Ich vergleiche, dummes Beispiel, aber ich sage ganz einfach, wenn ich jetzt irgendwie es geht mir nicht gut, ich habe ein Röntgenbild, dann würde ich gern auch viele Experten drumherum sitzen haben, die aus ihren unterschiedlichen, hätte ich gern derjenige mit einer ganz frischen Ausbildung, jemanden, einen alten Hasen und sonst was alles. Ganz einfach, weil it takes a village, ne? Also es braucht halt eben diese verschiedenen Perspektiven, um das, um auch Lösungen zu finden. Da geht es gar nicht mehr um spezielle Zielgruppen. Ich glaube, dieses Zielgruppending ist ja so eine Werbegeschichte. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war ja lang bei RTL, 1449. Das war unsere Zielgruppe. Diese Zielgruppengeschichte, die funktioniert im Kuchendiagramm, und um bestimmte Sachen sichtbar zu machen, funktioniert die. Aber meines Erachtens sind die Grenzen viel wilder. Und sind im Endeffekt, da komme ich wieder, dass man sagt, wo will ich eigentlich hin, welche Energie habe ich und was möchte ich eigentlich noch reißen? Und insofern, ich habe das Gefühl, dass man muss das natürlich auch ernst nehmen. Ne? Ich meine, wenn ich meine Gesundheit nicht ernst nehme, dann esse ich die ganze Zeit irgendetwas, was mir, wenn ich das dann sozusagen sage, ah, okay, ist ein interessanter Ansatz, wollen wir doch mal gucken, ob es mir damit besser oder schlechter geht, dann rege ich zumindest erstmal an, dass man sagt, aha, und wenn ich jetzt, ich kann jetzt erstmal von mir ausgehen, weil anderen zu sagen, was sie tun sollen, ist immer blöd. Kann ja nur ein Angebot machen in der Form. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich denke da mal modellhaft, wenn ich jetzt eine Agentur gründen würde, eine Kommunikationsagentur, fände ich es unwahrscheinlich reizvoll, 20, 30, 40, 50, 60, 70 und 80-Jährige reinzubringen und sozusagen und in die, ich nenne es jetzt mal Lösungs- oder in die Ideengeneration, Lösungsgeneration reinzubringen.
Und wenn ich jetzt
in das Generieren von Lösungen, nicht Generation, in das Lösung von Generation. Und das ist, glaube ich, notwendig, dass man das immer wieder an verschiedenen Stellen sagt. Warum? Weil natürlich, entweder aufbauend auf Vorurteilen oder aufbauend aus dem Systemischen, dass man bestimmte Menschen noch gar nicht mehr sieht oder auch nicht sehen will. Das ist ja so alt wie meine Mutter oder mein Großvater und sonst noch was alles. Aber ich merke natürlich auch, und viele Unternehmen haben mittlerweile schon diese Tandem-Funktion, also wo unterschiedlich, wo man sagt, okay, das, auf das Projekt setzen wir unterschiedliche Altersstufen ein. Und da ist die Erfahrung, dass wenn die Leute sozusagen diesen ersten Reflex des Widerspruchs durchbrochen haben, dass auf einmal sehr viel passieren kann, weil auf einmal sehr viel Gemeinsamkeiten da sind. Und diese Gemeinsamkeiten haben nichts mit Alter zu tun, sondern es kann damit sein, dass jemand gern spazieren geht oder angeln geht oder nach Portugal fährt oder Wein trinkt oder halt eben auch alkoholfreien Wein, je nachdem. So, und ich glaube, dass wir dazu angehalten sind, raus aus dieser Bewertungsmentalität zu kommen, sondern halt eben genau dieses Moment des Innehaltens und zu sagen, okay, Moment mal, halt, ich reflexmäßig kann ich jetzt einen raushauen, Gottes Willen, ja, kann ich auch. Aber zu sagen, Moment, aber es stimmt ja vielleicht gar nicht. Ich habe ja gar keine Ahnung. Also ich sehe den zwar jetzt, der ist alt, in Anführungszeichen, aber das sagt mir überhaupt nichts über das, was der denkt, was der tut, wie der fühlt und sonst was alles.
Ja, oder was der kann. Und weil ich schaue so ein bisschen auf unsere Uhr und ich habe, oder du hast mir das geschickt, du hast noch das Age Forward Lab. Also
ja.
2025, hier steht, derzeit plane ich das erste Age Forward Lab, das am 23. Mai in Berlin stattfinden soll. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
Ja, wie schon gesagt, also diese ganze Expedition lebt ja nicht davon, dass ich da alleine durch den Schnee stapfe, sondern lebt natürlich davon, dass ich mit vielen Menschen spreche und im besten Fall gleichzeitig. Also habe ich mir gedacht, ich lade so eine Gruppe von 30, 40, 45 Menschen ein, um einen Tag mit ihnen über das Thema Age Diversity zu sprechen. Natürlich nicht über alle Perspektiven, sondern sozusagen, und das kristallisiert sich so ein bisschen auch aus der Gruppe, die dran teilnehmen wird, werden wir uns sozusagen so ein, zwei Themen nehmen. Der gesellschaftliche Geschichte, wenn es mehr Designer sind, werden wir auch den Design-Thema, natürlich auch, was kann man selbst tun, etc. Und versuche es aber vielleicht ein wenig anders, als ich das bisher bei verschiedenen anderen Veranstaltungen wahrgenommen habe, die Jungen, die Alten, die Leisen, die Lauten zu Wort kommen zu lassen. Weil das kennst du auch, wir kennen sie alle, ich bin ja auch so einer, ne, gib mir ein Mikro und ich gib's nicht mehr aus der Hand. Ja, ja. Das heißt, wie schaffen wir im Endeffekt einen Raum, ja, wie schaffen wir einen Raum, wo wir das schaffen, wo wir das hören, also die leisen Stimmen und die jungen Stimmen, auf einer Gleichwertigkeit. Und das ist sozusagen, es geht nämlich, und ich habe das sind immer so Begriffe, die sozusagen rumschwimmen. Es geht auch, weil du eben Unternehmen, es geht ja nicht um Nachfolge, sondern es geht ja um Vertrauen und Partnerschaft. Und glaube ich, hier geht es darum, dass man die Leute sagt, okay, ich beobachte dich jetzt, wer du bist, und dann mache ich von dir eine Analyse und dann mache ich eine Persona aus dir und dann weiß ich genau, wie ich dich erreiche. Sondern geht es darum, du hast deine ganz persönliche Erfahrung, die ich gar nicht, die interessiert mich. Und das ist das Age Forward Lab. Und dieses Age Forward Lab ist das Basislager meiner Expedition.
Na, ist schön.
Und dieses Basislager meiner Expedition schlage ich auf und lade dazu ein, ihr Zelt daneben aufzuschlagen und einen Tag, so fängt es an, vielleicht wird es auch mal länger, miteinander über Themen zu sprechen, Workshops zu machen, etc. Und das Schöne ist, ich dachte ja, in Berlin ist das erste Age Forward Lab.
Ja.
Aber das erste ist in Graz, nämlich eine Woche vorher, weil ich dort im Rahmen des Grazer Design Month auch ein Age Forward Lab mache. Und da schwerpunktmäßig, weil Design Month, über Design, das heißt Produktdesign, Stadtdesign etc., wie müssen wir im Endeffekt damit umgehen, um dieses Generationsmäßige zu machen. Und ich bin darüber hinaus und auch speziell genau in diesen Labs unwahrscheinlich stark daran interessiert, andere Stimmen zu kriegen, also aus mir vielleicht auch manchmal ganz ungewohnter Perspektive, weil die sind vielfältig. Und ich habe das Gefühl, dass das sozusagen auch für so einen Moment sein kann, wo man halt eben auch eine Menge Energie entwickelt und wo Leute dann sozusagen auch rausgehen und im weitesten Sinne diesen Grundgedanken auch weitertragen, um einfach zu sagen, okay, wir müssen, vor allem jetzt, ne, zerrissene Welt, ich sage es immer wieder, brauchen wir eine Menge Kit und wir brauchen eine Menge, deswegen müssen wir gucken, wo unsere Gemeinsamkeiten liegen und wie wir sozusagen diese Situation zu einer besseren machen oder überstehen oder was auch immer. Mhm. Und das möchte ich, um halt eben nicht als einsamer Wandersmann von A nach B durch weiße Schneeflächen zu gehen und ab und zu mal jemanden zu treffen, habe ich gesagt, okay, bündel das doch einfach mal und guck einfach mal, was für eine Energie da freigesetzt wird.
Und so everybody welcome oder kuratierst du das auch zu so einer Session?
Also das ist ja immer, ne, da will man auf der Seite ganz offen sein, aber man hat natürlich auch so ein paar logistische Begrenzungen. Mhm. Und ich möchte natürlich auch ein wenig darauf achten, dass nicht first come, first serve, weil dann sitze ich nachher vielleicht nur mit Gleichaltrigen da und habe in meiner Bubble gefischt. Ich kuratiere ein bisschen, sag aber auch dazu, es ist nicht das letzte Age Forward Lab. Mhm. Es geht, man hat ja immer die Gefahr, dass es so aussieht, als würde man aussortieren. Ne? Ich habe dann sozusagen so irgendwie die Rolle des Türstehers. Aber ich versuche sozusagen, das auch immer so zu erklären, dass ich sagen würde, du, ich sammle jetzt mal ganz einfach, ich möchte einfach möglichst viele Perspektiven reinbringen, was nicht heißt, dass ich das mich für das andere nicht interessiere, aber ich muss sozusagen auf eine ausgewogene Art. Das heißt, wer sich interessiert, kann mir einfach was schreiben und sagt ganz einfach, ich habe Interesse dran. Und dann schreibt er mir vielleicht auch noch, warum er Interesse hat. Und dann schreibt er vielleicht einfach noch dazu, was er mitbringt.
Ja, weil, und wenn es nicht passt.
Das kann eine Story sein. Das kann eine Erfahrung sein. Das kann irgendetwas sein, weil ich glaube, je voller wir den Raum machen mit wirklich erlebten Dingen, desto lebhafter und desto wertvoller wird auch dieses Age Forward Lab.
Mega. Was möchtest du noch sagen, was noch nicht gesagt wurde?
Oh.
Also innerhalb der nächsten 2 Sekunden.
Innerhalb der nächsten 2 Sekunden. Naja, ich glaube, man kriegt mit, es ist ein sehr breites Feld. Wer sich für spezielle Punkte dann nochmal interessiert und wer nachfragen kann, ich bin wirklich offen, vernetzt euch mit mir auf LinkedIn. Guckt auf agebobbins.com. Da sind so ein paar Artikel, die das noch ein bisschen erklären. Und bei allem, ich sage jetzt mal vorgetäuschtem Wissen, sage ich nochmal dazu, natürlich ist das eine Expedition. Hier ist es sozusagen, natürlich sind die Dinge in Bewegung und natürlich gibt es dort, wie bei vielen anderen Dingen auf diesem Planeten, wir haben eben darüber gesprochen, verschiedene Medaillenseiten und wie wir eben auch gesagt haben, es gibt auch noch einen Rand und bei dem guten alten 5-Marks-Stück stand damals unwahrscheinlich viel auf dem Rand. Und ich glaube, das ist sozusagen das Thema, was für mich herausfordernd ist, sozusagen meine eigenen Glaubenssätze in den Griff zu kriegen, das zu verstehen, was mir Menschen aus anderen Perspektiven sagen und daraus für mich persönlich eine Gemengenlage erstmal herzustellen, dass ich das Gefühl habe, dass ich dort den richtigen Weg gehe.
Damit hören wir einfach auf. Super. Robert, alles, was du, viele über Sachen, über die wir gesprochen haben, sind in den Shownotes, also Agebomb, so die ganzen Sachen. Age Forward Lab, sobald da mehr ist als nur das PDF, packen wir das da auch mit runter. Der Podcast erscheint rechtzeitig, sodass das noch genau in die Vorkommunikation reinflowen kann.
Super.
Und danke. Ich sag danke. Cool, dass es geklappt hat. Intensiver Austausch. Auch dank dieses Vorgesprächs, was wir noch gemacht haben.
Vorgespräch macht immer Sinn.
Ja, ja, genau. Ich drücke jetzt hier mal kurz auf den Knopf. Tschüss.
Tschüss.
Hurra, hurra. Ein Design-Podcast der Burg.